Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben.
General Hens registrierte zufrieden das spontane Vertrauen in den Augen der Männer. Er war immer und überall beliebt gewesen, sein ganzes Leben lang. Fatalist, der er war, hielt er bewaffnete Auseinandersetzungen für ebenso tragisch wie unvermeidlich. Das Kriegshandwerk betrieb er, wie er jedes andere Handwerk betrieben hätte, rationell und gründlich. Was hier in Stalingrad seit Monaten geschah, dieses strategisch völlig sinnlose Ausbluten der stärksten Armee an der gesamten Ostfront, ging ihm gewaltig gegen den Strich, so wie ihm der gesamte Russlandfeldzug von Anfang an nicht gepasst hatte. Was um alles in der Welt wollte man eigentlich in diesem rückständigen Land? Da war ja Polen noch ein Ausbund an Kultur dagegen. Die Bodenschätze, für die man die halbe Nation verbluten ließ, hätte man angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage des Sowjetsystems jederzeit für ein Butterbrot bekommen können. Die Eroberung von Lebensraum war ein schlechter Witz. Wenn dieser Krieg so weiterging, war vom deutschen Volk bald nicht mehr genug übrig, um das Saarland zu besiedeln. Trotz allem kein Grund, den Kopf hängen zu lassen und den Appetit zu verlieren. Schließlich war man für die Gesamtlage nicht verantwortlich. Er war gekommen, um Zuversicht zu verbreiten, und darin war er sehr gut. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Männer. Es ist nicht zuletzt euch und euren gefallenen Kameraden zu verdanken, dass sich jetzt 9/10 dieser verfluchten Stadt in unserem Besitz befinden. Das letzte Zehntel werden wir dann wohl auch noch schaffen. Er ließ sich von Musk einen Zettel reichen. Rohleder, Reißer, die beiden meldeten sich. Tolle Sache, eure Zugfahrt. Rohleder, Sie wurden mir von Ihrem Kommandeur für das EK1 vorgeschlagen, Reißer fürs EK2. Alle erhalten das Stalingrad-Sturmabzeichen. Die Ordensflut löste bei den meisten Begeisterung aus. Hans drehte sich zu Gross und sah, wie der und Hauptmann Musk einen Blick tauschten. Die beiden schienen sich zu kennen. Die anderen bemerkten es nicht. Ihre Aufmerksamkeit wurde weiterhin ganz von dem General in Anspruch genommen, der auf Bubi zuging und ihm die nackte, magere Schulter tätschelte. »Na, Junge, alles gut überstanden?« »Ja, jawohl, Herr General.« Hens klopfte ihm jovial gegen die Rippen. »Du musst mehr essen. Winterspeck ansetzen. Ist die Verpflegung nicht gut?« »Alles ausgezeichnet, Herr General«, schrieb Pflüger. Hens wusste, dass er sich mit so einer Antwort nicht zufrieden geben durfte. »Wirklich, Junge?« »Jawohl, Herr General.« Bubi zögerte, wurde rot. »Ich hab nur nicht so viel Hunger.« Hens nickte. »Verstehe. Erster Einsatz?« »Jawohl, Herr General.« Der General sah rasch hoch und die grinsenden Soldatengesichter wurden mit einem Schlag wieder ernst. »Hatte ich im letzten Krieg an der Somme auch«, sagte er. »Dauert 3 Tage. Man meint, die Welt geht unter, aber dann gibt's doch wieder einen neuen Tag.« Musk war, während Hens den Männern Verbundenheit vorführte, neben Gross getreten. Der hatte sich längst wieder in die heiße Wanne gelegt. »Gratuliere«, sagte der Hauptmann leise. Gross hob nicht mal den Kopf. »Zu was?« »Zu deiner Rehabilitierung. Du bist ab sofort wieder regulärer Soldat.« Gross schien nicht sonderlich begeistert. »Wer sagt das?« »Der General sagt das. Von Wetzland hat in seinen Meldungen so von dir geschwärmt, dass der Kugelblitz meinte, es wäre nicht zu verantworten, dass du in einem Strafbataillon vor die Hunde gehst. Also bist du wieder dabei. Natürlich ohne deinen früheren Dienstgrad.« »Natürlich«, sagte Gross und dachte. »Wenn er mich anfasst, schlage ich ihn tot.« »Und wenn ich nicht will?« Musk lächelte dünn. »Lass ich dich wegen erneuter Befehlsverweigerung erschießen.« Gross sah nun doch zu ihm hoch und lächelte ebenfalls. »Das würdest du glatt fertig bringen.« Er registrierte die vielen grauen Fäden in Musks Haar. »Töten macht alt, was?« Musk presste die Lippen zusammen. Der Mann im Waschzuber war früher einmal ein vielversprechender Architekt, mittelmäßiger Bildhauer und sein bester Freund gewesen. »Otto, du bist mir noch was schuldig«, sagte er dann, und es entging ihm nicht, dass Gross bei der Nennung seines Vornamens leicht zuckte. Er wartete ab. Gross musterte Rollos nackten Arsch. »Hast du ja wieder eine richtige Mustertruppe aufgebaut«, sagte er schließlich. »Deine Angriffe trennen die Spreu vom Weizen. Nicht schlecht, die Kameraden. Fast so gut wie die, die du in Demjansk verheizt hast.« »Sie sind deinetwegen gestorben«, sagte Musk. »Natürlich.« Gross war damals gegen Musk-Befehl mit einigen Männern durch den Einschließungsring der Russen gebrochen. Niemand außer ihm hatte überlebt. Die Reste von Musks Einheit waren nach 2 Monaten aus dem Kessel befreit und Gross war wegen Befehlsverweigerung verurteilt worden. Er hatte es hauptsächlich Musks Fürsprache zu verdanken, dass er nicht erschossen worden war. Nach einem halben Jahr Strafkompanie hasste Gross ihn dafür.
Was für Gründe gab es, dass einem Soldaten ein Abzeichen verliehen wurde?
Der Grund war meistens Erfolg im Kampf, besonderes, tapferes Verhalten. Es gab also eine Vielzahl von Abzeichen. Mit das bekannteste war natürlich das EK1 und das EK2. Das höchste Abzeichen im Dritten Reich war das Ritterkreuz. Das wurde eben nur Leuten verliehen, die also wirklich ganz besonders erfolgreich waren, zum Beispiel Flieger, die viel feindliche Abschüsse hatten oder Flieger, die besonders viel feindliche Panzer abgeschossen hatten. Ein Ritterkreuz für einen einfachen Frontsoldaten war die Ausnahme und wurde also nur bei ganz besonders tapferen, wie es im Dritten Reich dann hieß, Heldentaten verliehen. Es gab aber also eine Fülle von anderen Abzeichen, allein schon, wenn man zum Beispiel an der Krimschlacht teilgenommen hatte, gab es den Krimschild. Es gab das Verwundetenabzeichen, wenn man eben ernster verwundet worden war. Es gab die Nahkampfspange, es gab spezielle Orden dafür, wenn man Panzer geknackt hat. Also es gab eine Vielzahl von Orden und diese Orden wurden von einem Großteil der Soldaten, zumindest auch am Anfang des Krieges, auch sehr gern getragen und hatten einen sehr hohen ideellen Wert. Also der Materialwert war meistens sehr gering, aber der ideelle Wert für die Soldaten war also für die meisten enorm hoch. Und als ein Ritterkreuzträger zum Beispiel, der war ein absoluter Held in der Heimat, hatte Vorbildfunktion, ist in Schulen gegangen, hat dort also neue Soldaten geködert, war natürlich auch in der Damenwelt dann äußerst beliebt. Also das waren wirklich, ich sag mal, die Popstars des Krieges, die Ritterkreuzträger. Je länger der Krieg ging, umso zynischer wurden die Orden dann auch als Lametta bezeichnet, die Leute, die viel Orden hatten als Lametta-Hengste. Äußerst unbeliebt waren Offiziere, die einen Großteil ihres Bataillons oder ihrer Kompanie verheizt haben, um an so einen Orden ranzukommen. Also es gab natürlich Offiziere, die dann besonders riskante Angriffe befohlen haben und denen es dann wirklich wurscht war, wenn da 90% der Leute draufging. Hauptsache, sie haben dann dafür den heiß begehrten Orden bekommen. Solche Leute waren natürlich denkbar unbeliebt.
Gab es abgesehen von den Orden auch noch andere Arten von Belohnungen?
Also es gab materielle Belohnungen eigentlich nur für Generäle oder Feldmarschälle. Die hat Hitler dann geködert, meistens mit Immobilienbesitz. Die haben dann zum Beispiel ein Gut gekriegt aus den besetzten Gebieten. Die haben dann durchaus in größerem Maß auch materiell profitiert. Aber für die unteren Offiziere oder auch für die gemeine Mannschaft gab es also keinerlei materiellen Anreiz. Die wurden tatsächlich allein mit dem ideellen Gut, tapfer zu sein, ein toller Kämpfer zu sein und dafür einen tollen Orden zu kriegen, bei der Stange gehalten. Da waren die Nazis sehr geschickt.
Im Roman wird Gross ja aus dem Strafbataillon entlassen. Kam sowas häufiger vor?
Also eine vorzeitige Entlassung aus dem Strafbataillon war eine Ausnahme. Da brauchte man so wie im Roman Fürsprecher, also Offiziere, die dann beschrieben haben, wie tapfer man sich verhalten hat, wie sehr man der Truppe in einer Kampfsituation genützt hat. Dann konnte sowas tatsächlich stattfinden. Es war aber eher die Ausnahme und wie gesagt, man brauchte dann tatsächlich zum einen mächtige Fürsprecher und zum anderen war es natürlich gerade in Stalingrad so, dass man zu der Zeit dringend jeden guten Frontkämpfer gebraucht hat und da konnte sowas dann schon mal eher stattfinden, dass man gesagt hat, der Mann ist ein guter Soldat, der ist tapfer, der hat sich bewährt und wir können auf den im Augenblick nicht verzichten.
Wurden Soldaten mit mehr Abzeichen dann von ihren Kameraden auch mehr respektiert?
Hauptmann Musk ist ja Ritterkreuzträger und ist ja eben, obwohl er nur noch einen Arm hat, Fronthauptmann. So jemand wurde tatsächlich respektiert. Also wenn sich jemand ganz offensichtlich durch Tapferkeit ausgezeichnet hat und dann vielleicht wirklich sogar noch eine schwere Beeinträchtigung hatte und dann trotzdem noch an der Front war und es gab es immer wieder. Solche Leute wurden respektiert, vor denen hatte man Achtung. Generell war es sicher so, dass man auch unter den Kameraden schon hinterfragt hat, wie hat er seinen Orden bekommen? Hat er den wirklich verdient? Hat er den nur durch Beziehungen bekommen? Ich glaube, da wurde schon genau drauf geguckt. Und je nachdem, wie auch jemand sich weiterverhalten hat, wenn die gesehen haben, der ist wirklich tapfer, der setzt sich für alle ein, der versteht sein Kriegshandwerk, dann wurde so jemand sicher mehr geachtet und respektiert, wenn er auch noch ein paar Orden hatte. Wenn man durchschaut hat, dass jemand sich diese Orden erschlichen hat, zum Beispiel indem er eben einen Teil seiner Männer geopfert hat, dann wurde der gehasst und verachtet.
Hatte Hitler selbst auch Orden und hat ihm das Ideelle hinter den Orden viel bedeutet?
Also Hitler hat sein Eisernes Kreuz, das man ihm im Ersten Weltkrieg verliehen hat, voller Stolz getragen. Er hat auch immer wieder betont, wie tapfer er gewesen sein muss, dass er als einfacher Gefreiter diesen Orden bekommen hat. Und nach allem, was man weiß, war er auf jeden Fall kein Feigling. Er war ja Melder, er musste zwischen den feindlichen Linien hin und her und es war nicht ungefährlich. Insofern hat ihm der Orden sicher was bedeutet. Er hat ihn natürlich propagandistisch dann total geschickt ausgeschlachtet. Und was man auch sagen muss, Hitler hat sich ja dann gern immer als gemeiner Soldat gegeben, als Teil des Volkes, als bescheidener Führer, der ja auch gern in seiner Uniform aufgetreten ist, der am liebsten einen Topf gegessen hat, der ganz bescheiden angeblich gelebt hat. Das stimmt so natürlich auch nicht. Hitler wurde gerade dann als Führer und Reichskanzler unglaublich wohlhabend. Also er hat zum Beispiel seine ganzen Bilder sehr geschickt vermarktet. Auch wenn er auf Briefmarken zu sehen war, hat er da immer mit abkassiert. Er hat, was hat er noch gemacht? Er hat, Mein Kampf war eigentlich die Bibel des Dritten Reiches, musste in jedem Haushalt stehen und Hitler hatte an jedem verkauften Buch also mitverdient. Also Hitler war mehrfacher Millionär und war sicher einer der wohlhabendsten Männer des Dritten Reiches. Also so dieses Bild vom einfachen, bescheidenen Führer, dem alles Materielle völlig gleichgültig ist, das stimmt so überhaupt nicht.
Das war die 16. Folge von unserem Podcast zu Stalingrad. Vielen Dank fürs Zuhören.